dann haben wir teilweise 10.000 Jacken im Monat verkauft. Das war damals halt unfassbar. Das heißt, überall in jedem Skatepark und überall bei Hip-Hop und Breakdancing diese Jacken rumgelaufen. Und da ist halt viel Glückliches zusammengekommen. Ja. Markus, das geht mir jetzt total auf den Sack hier. Mach jetzt hier nichts mehr mit Musikern und wir sponsern Skater Feierabend. Und da sagte er noch damals, ey Jürgen, wir haben was Neues. Snap. Dann hab ich gesagt, geh mir nicht auf den Sack. Eine Woche später kam die Bravo, da waren die schon in den Top 10. Aber ich konnte nicht über meinen Schatten springen und den Löffel anrufen und sagen, ich will jetzt doch mitmachen.
Egal wo du bist, die Kids sehen überall gleich aus. Dadurch, dass sich alle die ganze Zeit gegenseitig zuschauen und viel schneller adaptieren. Irgendeiner will immer anders aussehen als die anderen. Aber das ist super schwierig, wenn du etwas in Instagram hochlädst und sofort quasi diesen Trend lostrittst und super viele den annehmen. Ich hoffe, dass wir niemals so einen Hype erleben, wie zum Beispiel The Faster Jan oder jetzt hier in Frankfurt 6pm. Weil die Leute einfach zu schnell gelangweilt sind. Wir spielen einfach solide und authentisch eine etwas entspanntere Rolle, die einfach nie dafür sorgt, dass wir groß verbrennen und die einfach vielleicht den Leuten sogar ein bisschen das Gefühl gibt, zu entschleunigen.
Podcast Brudi.
Gute und herzlich willkommen hier bei Podcast Brudi. Mein Name ist Pascal und heute darf ich meine Wunschgäste zu diesem Podcast begrüßen. Jürgen und Julian von Homeboy.
Gute.
Hallo.
Einen wunderschönen guten Tag.
Oder ein klassisches Gute.
Gute. Wie geht's euch?
Sehr gut.
Ja, wir können uns nicht beschweren. Alles gut, es geht Richtung Sommer und
wir haben eine Arbeitswoche, reiche Woche hinter uns.
Und es ist Freitagabend.
Die Arbeitswoche konnte ich auf Instagram verfolgen, hatte ich so ein bisschen das Gefühl.
Ja, kann sein. Wir sind tatsächlich, ist unser Instagram-Mann aber inzwischen in Barcelona und macht das alles aus der Ferne. Und wir sitzen in diesem sogenannten Elfenbeinturm in Heusenstamm und kriegen irgendwie gar nicht so viel mit.
Instagram-Mann bedeutet, ihr habt jemanden für Social Media oder?
Ja, wir haben jemanden für Social Media, der ist so ein bisschen reingerutscht, weil ursprünglich, müsste ich ein bisschen ausholen, Kurzfassung ist, als wir wieder gestartet sind und so ein bisschen die Nachfrage aus dem Skate-Bereich kam, war da vor allem mit der Lucy Mazur, das ist so ein Mädel aus Stuttgart, und Vanya Bach, die waren so ein bisschen das Duo, die das ganze Thema wieder angeschoben haben. Dann kam noch Daniel Ledermann dazu, also damals unser größter Name im Team. Und der Vanya ist einfach so ein kleiner Styler. Der wohnt inzwischen auch, oder jetzt schon seit ein paar Jahren in Barcelona, und der hat sich immer mega beschwert, so, ja, nee, ey, mach mal den Post anders, mach's mal so. Und ich war irgendwann so, ey, Bro, wirklich, geh mir nicht auf den Sack, mach's einfach selber.
Ich will damit gar nichts zu tun haben.
Und er hat's einfach viel besser gemacht und jetzt hat er den Job seit Ewigkeiten. Und darüber hinaus ist er inzwischen wirklich ein bisschen meine rechte Hand im Marketing. Der organisiert gerade die Premiere von unserem neuen Videoclip in Barcelona und der macht super viel für uns.
Ja, der ist super kreativ und er hat extrem guter Skateboardfahrer. Und da kannst du natürlich alles miteinander so ein bisschen verbinden. Ja? Und er lebt da unten und Barcelona ist sowieso Skate Capital in Europe. Und von daher gesehen ist das alles perfekt gelaufen. Ja?
Aber
und,
deswegen, manchmal kriege ich irgendwie gar nicht so richtig
damit was auf Instagram. Es passiert alles um eure Köpfe herum.
Ja, weil wir aktuell sind wir auf einer neuen Kollektion.
Ihr redet jeden Tag.
Aber diese Woche sind wir ein bisschen an der Kollektion dran. Nicht ein bisschen, wir stecken komplett in der neuen Kollektion. Und da sind wir immer so ein bisschen eingeschlossen.
Jetzt sind schon viele Stichworte gefallen. Skaten, Culture, Kollektion. Aber wir müssen irgendwo anfangen. Wir haben bei Podcast Brudi zwei Fragen, die wir unseren Gästen immer stellen. Frage 1 wäre, welche Verbindung habt ihr zu Hip-Hop?
Ja, also ich bin ja mit Baujahr 60 hier ein super alter Schinken und war sau super früh eigentlich mit in der Musik drin. Und in Offenbach früher in der Stadthalle, da war halt, was weiß ich, dreimal die Woche irgendein Konzert. Und wir sind da immer hingetremmt, da war ich vielleicht, das ging mit 16 los, ja. Also 76, sehr lange her. Und merkwürdigerweise durch einen älteren Bruder von einem Kumpel von mir sind wir da irgendwie so ein bisschen eingeführt worden. Und mit 17 haben wir dann schon Gentle Giant und so Sachen gehört und alles Mögliche, ja. Und dann war ich dann so mit Anfang 20, hat mich so ein bisschen die Musik. Ich habe nicht mehr so richtig gefunden, was mir Spaß macht. Und auf einmal ist dieser Hip-Hop-Kram aufgekommen. Und das hat mich total abgeholt. Und ich fand es einfach, das hat mich wieder total fasziniert, das Thema. Und über diese Hip-Hop-Nummer ist ja dann letztendlich auch dann der Name passiert. Ja. Also das heißt, ich war früh drin und habe es extrem viel gehört. Und ja, ich habe schon dann eine enge Verbindung. Das hat dann so ein bisschen Mitte der 90er aufgehört. diese ganze Oldschool-Hip-Hop, das liebe ich heute noch. Und danach kam halt dieser ganze Gangster, Fick deine Mutter-Dings, da war ich dann irgendwie ein bisschen raus, aber da war ich halt auch schon zu alt dann im Grunde.
Ja, klar.
Ja, bei mir ist am Ende des Tages, ich weiß noch, meine erste Platte habe ich damals vom Holger bekommen, der mir mitgebracht. Es war Kool Savas. Und da war ich immer so ein bisschen in between zwischen Eminem und Kool Savas. Und das war so, ich erinnere mich, dass ich mit meinem Kinderzimmer gesessen habe und das einfach hoch und runter gehört habe. Und irgendwie, obwohl ich die Texte nur halb verstanden habe, ganz nostalgisch war. Aber bis heute ist Hip-Hop meine Nummer 1 Musikrichtung. Ich glaube, bei mir liegt es ein bisschen daran, ich habe mal so einen kleinen Exkurs in Techno gemacht, als ich so 16 war, aber habe schnell festgestellt, dass die Community, die zwar liebevoll ist, aber dann doch irgendwie beim Feiern und so, wenn du unterwegs bist, sehr egozentrisch ist. Also alle gucken irgendwie in eine Richtung und schieben so einen eigenen Film. Und beim Hip-Hop habe ich es halt immer geliebt, wenn wir feiern waren, dass alle miteinander getanzt haben. Ja. Es gab Battles. So einer meiner besten Homies ist einfach ein krasser Tänzer und der hat immer einen Kreis gemacht. Und dann
der Brechtänzer?
Nee, der Löw. Und das war einfach so, das war ein ganz anderes Feiern. Und auch jetzt noch ist natürlich so indirekt die ganze Klamotte, die wir ja jedes Jahr aufs Neue kreieren und von damals die Roots mit reinnehmen und neu interpretieren und sowas, hat ja immer irgendwo den Stamm im Hip-Hop. Ne? Mhm. Weite Klamotten, fette Baggies und so, das ist ja alles, da ist Hip-Hop einfach die Wurzel. Und also aktuell, witzig, da fand ich vom Bagi Armin, vom Es ist Freitag von der Agentur, der hat eine lustige Antwort gehabt. Aktuell höre ich wie er nur Kinderlieder. Kleiner ist jetzt eins und deswegen, genau. Podcast und Kinderlieder, also aktuell.
Gute Mischung auf jeden Fall. Mhm. Und ich glaube, zu dem, was du gerade gesagt hast, Julian, die Erfahrung, die man dann mit der Techno-Szene macht im Vergleich zur Hip-Hop-Szene, ich glaube, die ist universal verwendbar. Man hat mit Hip-Hop angefangen, dann hören alle um einen rum plötzlich Techno.
Das ist jetzt so.
Und dann, das ist jetzt so. Und dann spürt man beim Techno irgendwie nicht so das Gleiche, nicht so dieses Family-Ding.
Ja, es ist also auch eine liebevolle Szene, aber halt viel. Ja, egozentrischer. Ne? Jeder ist mehr mit sich selber beschäftigt. Und das finde ich beim Hip-Hop auch immer noch. Also auf der einen Seite ist es natürlich Ausschluss durch irgendwelche rivalisierenden Gangs oder Musiker. Mhm. Aber auf der anderen Seite bedeutet Ausschluss ja auch irgendwie Gruppierung. Und dann dieses Miteinander. Das ist schon sehr stark im Hip-Hop. Und das ist bei uns auch so. Und das ist auch der Grund, warum wir das mit dem Skate-Team, das mir einfach so ein Herzensprojekt ist. Und so dieses Miteinander wird da schon am besten transportiert.
Absolut verständlich.
Ja.
Jetzt kommen wir zur zweiten Frage. Welchen Bezug habt ihr als Heusenstammer zu Frankfurt?
Tja, also wir sind halt hier immer in die Stadt reingefahren oder wir waren halt am Flughafen. Mhm. Ja. Und hier um die Ecke, habe ich ja gerade vorhin gesagt, da war irgendein Riesenclub. Damals hieß es ja noch Disco. Ich habe jetzt aber keinen Dunst mehr, wie das Ding hieß. Und also wir sind halt immer reingefahren, haben halt draußen gelebt. Und ja, Frankfurt war halt immer, wenn du irgendwie gesagt hast, du bist hier aus der Gegend, dann haben sich immer alle irgendwie so ein bisschen in die Hose gekackt. Ja?
Und das stimmt.
Das war schon früher zu der Zeit, hatte Frankfurt so einen eigenen Namen, eine eigene Aura. Wenn du in Düsseldorf warst oder in Hamburg, da haben alle immer gesagt, Frankfurt.
Ja, es ist heute immer noch genauso.
Das ist heute noch genauso, vielleicht noch mal härter. Aber gut, die anderen Städte sind auch härter geworden. Aber Frankfurt war schon halt immer was Besonderes. Ja.
Das stimmt.
Ja, ist es ja auch immer noch. Ich muss tatsächlich gestehen, ich bin ein richtiger Vorstadt-G so und genieße es auch immer noch. Wir arbeiten ja mit Heusenstamm, ist das Büro immer noch in, andersrum, mit Homeboy ist das Büro immer noch in Heusenstamm. Und ich genieße es immer noch jeden Morgen so raus ins Kaff zu fahren und finde es super entspannt. Aber Frankfurt ist natürlich so eine sehr nahe Tür in die Welt schon immer gewesen. Ja? Also wir haben voll viel Zeit zu Hause in Heusenstamm verbracht, waren viel BMX fahren, waren viel skaten und haben halt viel draußen gemacht und hatten einfach einen anderen Bezug, glaube ich, so zu zur Freizeitgestaltung als Kid. Und Aber als ich dann älter wurde, klar war Frankfurt so der erste, so, ja, okay, krass, weil wir gehen in irgendwelche krassen Läden, der Railslide damals zum Skaten, so, was gab es natürlich in Holzstamm nicht. Ne? Das war so der Schritt in die große, weite Welt. Und der hat halt auch nur eine Viertelstunde gedauert. Ne?
Das ist ja
das Geile.
Ist ja, das ist ja das Geile hier. Ja, du fährst von uns in 15 Minuten in die Stadt rein.
Ja.
Wenn du in Los Angeles wohnst, da fährst du eine halbe Stunde, obwohl du in L.A. wohnst, zu irgendeinem Spot, wo man sich jetzt gerade verabredet hat und fährst 17 Autobahnen mit 38 Spuren. Ne?
Ja.
Also von daher gesehen, Frankfurt ist ja auch eine ganz kleine, kompakte Stadt. Aha. Von der Fläche auch her.
Echt, was mir auch liegt und deswegen, ich wohne jetzt auch mit meiner kleinen Familie im Nordend und fühle mich wahnsinnig wohl da. Ist echt ein schönes Viertel. Und habe Frankfurt so richtig lieben, also wirklich lieben gelernt. Und so, als hätte ich nie gedacht, dass ich es irgendwann mal sage, aber es ist echt jetzt meine Heimat geworden.
Und by the way, habe ich noch einen 14-jährigen Sohn, der auch im Nordend wohnt.
Stimmt, ja.
Gerade bei euch.
Steinschmiss entfernt. Ja.
Cool. Jetzt wird so ein bisschen, jetzt gehen wir so ein bisschen auf die Vergangenheit, die Anfänge von Homeboy. Da wirst du wahrscheinlich viel zu sagen können. Hoffe ich mal.
Ja,
die Frage wäre, um quasi vorne einzusteigen, gab es irgendwann so einen Schlüsselmoment auf dem Weg zur Marke, wo du gesagt hast, jetzt gibt es keinen Weg mehr zurück. So, wo es einfach so eingeschlagen ist, wo du gesagt hast, okay, jetzt alles oder nix.
Nee, es war bei mir auch, da muss ich fast ein bisschen weiter ausholen, weil...
Immer gerne.
Weil, also ich muss wirklich, ich habe, glaube ich, mit 12 oder 13 oder sowas das erste Mal Flipper gesehen. Und da hat mich dieser, Fisch ist ja kein Fisch, das ist ja ein Säugetier, der hat mich eigentlich überhaupt nicht interessiert. Was mich tierisch interessiert hat, waren einfach die Surfbretter, die ins Wasser geworfen haben. Weil wir waren ja blöd, ja. Das war 1972, da hast du gehabt kein Internet, kein nichts, kein gar nichts.
Wir hatten ja nichts, ja.
Also ein Skateboard hatte ich das erste mit 14, das waren so diese Art Pennyboards. Und da, glaube 74 sind halt erst diese Polyethylrollen überhaupt erfunden worden, ja.
Boah, stimmt, da steht noch eins bei dem Office mit Metallrollen, ne?
Genau.
Puff.
Gut, aber das habe ich in L.A. in so einem Skateladen gekauft, oben in den Hills. Auf jeden Fall war das halt so ein bisschen das erste Erlebnis, aber mit den Boards konntest du nicht richtig fahren. Ja, die hatten hinten so einen Kicktail, da konntest du dich mal im Kreis drehen und bei uns gab es halt auch gar keine Rampen. Es gab ja damals keine Rampen.
Ja,
Rampen
man hatte gab's, ja nichts.
Man hatte ja nichts.
Man hatte ja nichts. Rampen gab es in Münster, ja.
Ja.
Weil der Titus da viel gemacht hat. Und ich hatte halt wirklich bei Flipper das erste Mal ein Wetsuit gesehen und ein Surfboard und dann sind die da so ein bisschen hinter dem Fisch hergebattelt und da dachte ich, das ist irgendwie die geilste Sache. Ja? Also ich kam vom Geräteturnen und das war aber sau langweilig gegen das.
Natürlich.
Und dann habe ich irgendwann, bin ich dann mit 18, konnte ich mich halt durchs Auto ein bisschen weiter von zu Hause entfernen und bin dann wirklich süchtig halt nach dem Surfen geworden, habe mit dem Surfladen angefangen in Darmstadt zu arbeiten und hatte das große Glück, dass halt dann gerade dieser Boom kam, ja. Und am Anfang...
Erklär den Boom, was meinst du?
Es war auf einmal ein Surf-Boom. Da gab es auf einmal Bretter zu kaufen. Die waren am Anfang 25 Kilo schwer und 3,20 Meter lang. Und richtig gefahren sind die Dinger nicht, ja. Und dann ist aber die Entwicklung halt, wie in diesen ganzen Fun-Sportarten, unheimlich schnell passiert. Und dann sind die Bretter kürzer geworden und die Segel waren, konntest du bei höheren Winden fahren und so. Mhm. Und dann bist du in die Wellen gegangen. Und über Wave Riding hat damals, also Wave Riding auf dem Windsurfer, aber über Wellenreiten hat damals überhaupt gar keiner gesprochen. Das war relativ unpopulär zu der Zeit. Das ging erst Ende der 80er los mit so ein paar Jungs, die halt aus dem Skaten und aus dem Snowboarden kamen und dann diese Tricks ins Wasser gebracht haben. Auf jeden Fall war ich halt bis Ende 84 in diesem Surfladen und habe da halt viel rumgekommen. Es war sensationell und war nicht ganz talentfrei und habe mein Material umsonst bekommen. Das war alles schön. Und bin dann Ende 84 raus, habe auf der anderen Straßenseite dann erstmal im Winter Ski verkauft und habe dann eine Selbstfindung. Ja, auf dem Weg, was mache ich jetzt? Ne?
Erstmal nach
auf dem Weg nach 25 zu werden.
Die Welt war aber noch so groß.
Ja. Und dann sagte halt dieser Typ damals, ja, hier am 31. März fliegst du hier raus, gell? Musst du was überlegen. Und da dachte ich, ach, weißt du was, ich mache mal T-Shirts, weil 84 hatten wir auf einmal von so einer Marke, Ocean Pacific, haben wir 50 T-Shirts gekauft und hatten die ruckzuck verkauft. Aber an Leute, die mit uns gar nichts zu tun hatten. Einfach irgendwelche Kids aus der Stadt, die halt dann diese T-Shirts wollten. Und da dachte ich, boah, vielleicht mache ich einfach T-Shirts. Bin dann erstmal zur Trigema gefahren. Die hatten aber nur so T-Shirts mit so einem Bund hier am Arm und die nur in schwarz-weiß und in blau, wo ich gesagt habe, dann habe ich halt T-Shirts in den USA gekauft und habe dann meine erste eigene Marke gemacht und war damals halt viel Klettern. Da gab es halt dann Designs, Skate, Surf und Free Climbing und Mountainbike. Und dann bin ich über die Amis eigentlich in Verbindung mit dem Titus an Airwalk gekommen, weil der Vision Streetwear gemacht hat. Und dann haben die Amis gesagt, wenn du Vision machst, kannst du kein Airwalk haben. Und dann habe ich meinen Finger gehoben und dann war ich auf einmal der Importeur von Airwalk Skate Shoes.
Hoch.
1987. Und Airwalk ist eigentlich 86 erst gegründet worden und hatte 5 Länder. Ja? Also Deutschland, Österreich, Schweiz, Holland und Belgien. Und dann war auf einmal ein Skateschuh auf dem Tisch. Und dann haben alle Leute gesagt, ein Skateschuh, es gibt einen Vans. Aber was soll ich denn mit einem Schuh machen, der aussieht wie, das sah ganz anders aus, ja. Mhm. Und dann habe ich mich da so ein bisschen durchgefrickelt und dann ist auf einmal, die hatten halt Tony Hawk und alle Legenden. Das war der Wahnsinn. Und die sind wie eine Kerze in den Himmel geschossen, das war der Wahnsinn. Und die Sales sind unheimlich schnell gewachsen. Die waren teilweise die viertgrößte US-Schuhmarke. Und die Oberteile von denen, die waren aber komplette Gurke. Also die Oberteile, die T-Shirts und die Sweatshirts waren richtiger Plunder, ja. Und da dachte ich mir, ich brauche jetzt noch irgendwie zu den Schuhen, brauche ich noch irgendwie Klamotten. Mhm. Und dann habe ich dann in den USA auf der Messe mit ein paar Jungs gesprochen und dann hat einer gesagt, das weiß ich noch, du, da gibt es so eine neue Marke, so eine Surfmarke, die heißen Stussy, hau die Jungs doch mal an. Dann ging aber schon wieder mein Rückflug und dann habe ich dann mit denen über so Faxpapier, weißt du?
Boah.
Weißt du, Fax?
Ja, ja. Ja.
Und man hatte ja nichts.
Man hatte ja nichts. Ja. Dann haben wir über Fax geschrieben.
Telegraph. Biep, 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 biep.
Und das Papier, wenn du das abgeheftet hast, das war dann nach 4 Wochen, ist es immer braun geworden. Und nach einem halben Jahr konntest du es nicht mehr lesen. Auf jeden Fall hat er gesagt, ja, alles easy. Wir haben dann noch telefoniert. Du kannst rüberkommen. Es hat noch niemand aus Europa nach dem Vertrieb gefragt. Und ich sagte, okay, bin ich da rübergeflogen. Der hat mich begrüßt mit My name is... Frank Sinatra. Und ich dachte, das ist ein Joke. Und ich sagte, ja, Mickey Mouse. Und er hieß aber wirklich so, ich hieß nicht Mickey Mouse. Und dann haben wir uns das angeguckt und dann habe ich gesagt, ja, super geil, ich nehme 7 Kollektionen für meine Airwalk-Vertreter. Und aber nicht die Hemden aus Seide da. Und er, what? What do you mean? Ich sagte, ja, das sind diese Hemden aus Seide, das war so 1 Meter Hemden. Also richtig so ein Touristenhemd, ja. Also das hätte zu der Zeit wirklich keine Sau angezogen. Und ein Jahr später hatten sie das auch nicht mehr in der Kollektion. Ja, ich sagte, nee, also die Hemden nicht, aber den Rest ja. Und er sagte, if you don't understand our shirts, then you're out, man. Und ich so, was meint denn out? Wie soll das heißen? You're out, you can go, you can fly home. Oh. Und da war ich 5 Minuten später draußen auf dem Parkplatz, hab mir ein Rent-a-Car genommen. Ich hatte ein Rent-a-Wreck. Da habe ich 50 Liter gebraucht auf 100 Kilometer.
Ach, schön.
Und da bin ich dann an den Strand gefahren und ich war 27. Und ich dachte, ich krieg einen Tobsuchtsanfall. Mhm. Also wir sind ja nicht im Geld geschwommen, ja. Also bin da hingeflogen. Dann habe ich mir einen Wellenreiter dort geliehen und hatte so einen Hals. Und dann irgendwie habe ich dann gedacht, warte mal, bin ich an die Tankstelle gefahren, habe mir einen Block gekauft. Mich wieder gut organisiert, kein Block dabei. Und habe dann gesagt, so, warte mal, keine Sau zu Hause kennst Dizzy. Gab kein Internet. Gab nichts.
Hatte ja nichts.
Und dann habe ich auch gesagt, warte mal, da mache ich selber jetzt Klamotten. Mache ich selber Oberteile. Weil wenn ich jetzt nach Hause fahre, erzähle meinen Vertretern, was Stussy, also Stussy, das sagen die, haben noch nie gehört. Also muss ich eine Geschichte um Stussy rum erfinden. Und dann habe ich die erfundene Geschichte in meinem Kopf zusammengeschraubt. Und dann habe ich noch einen Namen gebraucht. Und dann hat irgendjemand, gerade weil ich Hip-Hop gehört habe, Homeboy geplärrt. Da dachte ich, Homeboy hört sich gut an, habe ich Homeboy hingeschrieben und habe ein paar Homeboy-Designs gemacht, dann halt abends im Hotel. Besser gesagt im billigen Motel. Und dann musste ich erstmal die Amis fragen, was Homeboy überhaupt in Wirklichkeit halt heißt. Ja. Und die haben mir alle gesagt, ja, das ist hier mein Bro aus der Hood und so. Und dann habe ich gesagt, oh, das ist okay. So, und dann bin ich nach Hause, hatte dann fünf Designs gemacht und bin hier in der Hanauer Landstraße zu den Druckern gefahren. Da durfte ich immer selbst mitarbeiten, da war es billiger. Mhm. Da habe ich auch meine T-Shirts von Ixis damals schon gedruckt. Und habe dann halt 7 Kollektionen gemacht, T-Shirts und Sweatshirts. Und habe das meinen Vertretern gezeigt und habe denen gesagt, so Jungs, ich war jetzt drüben, wollte eigentlich Dizzy machen. Was, Dizzy? Nie gehört? Ja, ist doch scheißegal. Dann war das da nichts mit denen, es waren eh Idioten. Und dann bin ich halt, keine Ahnung, warum ich die Geschichte noch erzählt habe, mit einem billigen Inlandsflug, weil ich noch viel Zeit hatte, nach New York geflogen. Und in der Lower East Side, da wusste ich zumindest, dass man dort einen Krotzen rumgedreht bekommt, wenn du da als Weißer hingehst. Habe ich dann die Jungs, so ein paar Jungs gesehen, Skate und BMX und alle haben Hip-Hop gehört und ich war total stoked und das waren halt die Jungs von Homeboy.
Und dann habe ich die googeln gefragt. Googeln konnte es keiner, weil man hatte ja noch nichts.
Konnte das keiner. Man konnte viel erzählen.
Ja, das war einfacher.
Und dann habe ich denen halt eine Mordsgeschichte erzählt und dann haben die wieder gesagt, boah, das ist ja total geil. Und die Kollektion ist auch total geil. Und dann sind wir auf die nächste Messe, wo halt wir hatten so einen Stand, wo die Airwalk-Schuhe waren. Und dann haben wir da noch die Homeboy-Sachen dazugehängt und dann haben die Vertreter, die waren ja auch so jung wie ich, mit der größten Begeisterung diese Geschichte jedem Händler erzählt. Und der Händler hat gesagt, das ist eine geile Story und die Sachen sind total geil. Kaufe ich. Und 6 Monate später habe ich dann von den Vertretern habe ich dann gesagt,
das war alles gar nicht so.
Also das da kam die der neue Punkt, Kollektion. Den du ursprünglich angesprochen hattest. Das war der Point of No Return.
Das war der Point of No Return. Also ich muss euch jetzt hier, die seid ja meine Kumpels, die Wahrheit sagen. Ich habe die Geschichte erfunden und die alle so, du Arschloch, du hast uns betrogen, du hast uns bla. Und ich so, boah, fuck ja. Und da war so ein älterer Typ dabei, der war glaube ich 34 und der hatte so einen Schnauzbart. Und da hat er gesagt, oh, halt mal. Du gut verkauft? Ja. Du gut verkauft? Ja. Du gut verkauft? Ja. Fresse halten. So. Dann haben wir auch nie mehr drüber gesprochen. Wenn ich aber erzählt hätte, die wahre Geschichte. Mhm. Und dann saß ich frustig am Strand und habe angefangen rumzukritzeln. Und dann hätten alle gesagt, alle, fick dich. Ja? Was denkst du denn, dass du hier das ist doch alles scheiße, vergiss es. Und die Kraft der Imagination hat halt den Menschen irgendeine Geschichte in den Kopf gezaubert, die halt transportiert haben. Und das war im Grunde genommen der Beginn. Und eben über Airwalk, die ja rein Skateboardschuhe waren. Und wir hatten halt ein riesen Skate-Team. Ja? Auch richtig gute Leute. Und dann haben die halt auch Homeboy-Klamotten bekommen. Da war der Klaus Krapke dabei, der damals wirklich ein Superstar war und auch der einzige deutsche Skater in der Hall of Fame jetzt seit letztem Jahr.
Ja, Titus hat jetzt auch einen Titus Einzug hat auch, erhalten.
Ja, Einzug, Respekt. Und auf einmal hatten wir dann, waren dann Amis im Skate-Team, Australier, aber auch total verrückte Vögel. Und der Klaus hat dann halt auch die Fotos selber gemacht und die Werbung gemacht und hat viele Logos gemacht und Grafiken. Und auf einmal waren wir da dick im Geschehen drin und der Titus hat halt gemeint, Hürgen, du musst unbedingt hier noch bei mir eine Doppelseite im Skateboard-Magazin machen. Und dann haben wir halt, ich habe eine Doppelseite Airbag gemacht und eine Doppelseite Homeboy. Und irgendwie war das ja halt eine ganz, ganz kleine Welt, ja, so eine ganz kleine Clique. Und dann sind die Händler auf die Messe gekommen, haben die Skateboard-Schuhe gekauft bei uns, haben die Klamotten mitverkauft und auf einmal waren wir in dem Business drin, ja, also.
Fake it till you make it.
Ja, voll.
Ja, aber alle anderen Marken sind ja auch nicht viel anders entstanden.
Das stimmt.
Ja. Also von daher aber gesehen.
An dem Spruch ist ja auch was dran. Ne? Ja, also am Ende des Tages verkaufen wir keine Klamotten, sondern Emotionen.
Lifestyle. Also,
ja, das ist ja alles, worum es geht.
Aber das ist auch, glaube ich, ja, Glaube versetzt Berge. Ich meine, warum glauben wir seit 2000 Jahren an die Geschichte der Christenheit? Ne? Ob die jetzt so war oder nicht? Jeder stellt sie in Frage und trotzdem glaubt jeder dran. Auf jeden Fall transportiert es viel und auch viel Gutes und das hat erzeugt ein Zusammengehörigkeitsgefühl, was ich glaube ich gerade für Kids und junge Menschen extrem wichtig finde, ja, und alte auch. Also wir haben nichts falsch gemacht und das Ding hat sich dann halt selbst getragen, ja. Wir hatten ja gerade, da kam der Mark Löffel um die Ecke und hat gesagt, hier, ich habe hier einen, der Moses Pelham. Der wird der nächste Superstar. Der hat dann ein Jahr lang Klamotten rausgetragen, bis ich dann irgendwann mal gesagt habe, hier Markus, das geht mir jetzt total auf den Sack hier. Ich mache jetzt hier nichts mehr mit Musikern, weil das wird eh nichts mit dem. Und ich mache jetzt wirklich nur noch, wir sponsern Skater Feierabend. Und da sagte er noch damals, ey Jürgen, wir haben was Neues. Snap. Dann habe ich gesagt, geh mir nicht auf den Sack. So. eine Woche später kam die Bravo, da waren die schon in den Top Ten. Aber ich war dann irgendwie, also ich konnte nicht über meinen Schatten springen und den Löffel anrufen und sagen, ich will jetzt doch mitmachen. Weißt du, da ist so viel einfach passiert. In der Rückschau weißt du ja auch, welche Aktie gelaufen natürlich, ist und ärgerst dich, dass du auf die nicht gesetzt hast, ja. Und in der Rückschau ist natürlich alles klar. Aber damals, als es passiert ist, war halt gar nichts klar. Mhm. Ja? Aber so hat sich das halt alles ein bisschen entwickelt. Und so ist dann halt Homeboy entstanden und per Zufall bin ich damals an diese Nylonjacken geraten bei so einem T-Shirt-Supplier in den USA. Ich habe halt nur gefragt, was ist das? Da hingen 1 Million unsortierte Jacken, das war also Klamotten. Und ich habe halt diese Jacke rausgezogen und sag, was ist das? Und dachte, das ist eine Coach-Jacke, die ziehen Fußballtrainer an und stecken die sich in die Hose. Und ich sage, okay, du druckst meine T-Shirts drüben auf der anderen Straßenseite. Meinst du, der kann auch die Jacken bedrucken? Ja, no problem, Sir. Der hat immer no problem. Ich
sag, no problem. Let's do it.
Dann habe ich 100 Jacken bestellt, 10 Stück pro Farbe irgendwie, 10 Farben oder 5 Farben, 20 Stück, es waren auf jeden Fall 100 Jacken. Habe die dann auf der nächsten Messe meinen Händlern gezeigt, dann haben alle gesagt, sag mal Digga, das ist das Hässlichste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Und irgendwann habe ich mir dann die 10 Besten genommen und habe gesagt, hier, ich schick dir jetzt 10 von diesen Jacken und wenn sie nicht glauben, schickst du mir sie wieder zurück. Alle 10 Händler haben mich nach einer Woche angerufen und haben gesagt, ich brauche 5-mal so viel. Dann haben wir teilweise 10.000 Jacken im Monat verkauft. Das war damals halt unfassbar. Ja, also 10.000 Jacken im Monat. Aber da stand natürlich so wie hier, das ist ja unser Oldschool-Logo, groß auf der Brust und riesen groß auf dem Rücken. Und eine Jacke ziehst du halt monatelang immer über alles drüber. Das heißt, überall in jedem Skatepark und überall bei Hip-Hop und Breakdancing diese Jacken rumgelaufen. Und da ist halt viel Glückliches zusammengekommen, ja.
Ja.
Also, dass wir jetzt sagen, ich könnte im Nachhinein sagen, es war alles Strategie. Ja. Ich hatte einen großen Plan.
Klar. Na,
war aber
guter
nicht so.
Businessplan.
Ja, war nicht so, ja. Es kam halt viel aus dem Bauch raus, ja.
Ja, verrückt. Dann kommen wir jetzt mal von der Vergangenheit, wie alles angefangen haben, zum harten Arbeitsalltag. Wie sieht so ein Arbeitsalltag bei euch aus? Oder so eine Arbeitswoche? Was ist da so kreatives Chaos? Alle machen irgendwas? Und, oder wie viele Leute seid ihr überhaupt bei Homeboy? Kann man das so?
Super kleines Team und viele Freie.
Mhm. Es ist auch ganz was unterschiedlich. Ja, du kannst man kann es gar nicht so runterbrechen auf eine Woche. Also die letzte Woche war zwischen Flügen nach Istanbul und dort Schneechaos.
Kann ich da kurz einhaken?
Ja.
Das ist quasi das perfekte Ding. Ihr habt gerade eine neue Kollektion gelauncht, kann man sagen.
Ja.
Wie entsteht eine Kollektion? Also ich habe, als das mit Fast Fashion irgendwann mal auf Instagram kam, habe ich bei euch auf Instagram gesehen, ihr habt direkt mit eurer Schneiderei und in Istanbul direkt geantwortet und gezeigt, so sieht's bei uns aus. Mhm. Hier wird genäht, hier wird das gemacht, hier wird gewaschen und was weiß ich. Mhm. Wie kann ich mir vorstellen, funktioniert so eine Kollektion zu entwerfen?
Ja, da stecken wir jetzt gerade drin in dem Prozess. Und es ist eigentlich immer so ein bisschen ein Blick in die Glaskugel, ne? Weil unser Geschäft ist ja nicht nur D2C, also Direct to Consumer, direkt online an den Endkunden, sondern wir arbeiten auch mit Läden. Und da müssen wir uns an gewisse Zyklen halten. Mhm. Und die sind meistens, müssen wir dann über ein Jahr im Voraus anfangen zu planen. Also okay. Wir planen jetzt quasi die Sommerkollektion für 2026. Und dann geht es erstmal darum zu sagen, was war, was ist und was wird sein. Ja, da brauchst du irgendwie ein Bauchgefühl, welche Silhouetten, welche Waschungen, welche Farben und welche Styles die Leute vielleicht in einem oder anderthalb Jahren sehen wollen. Mhm. Das ist auch irgendwie der für mich schwierigste Part. Und ich habe jetzt einfach so ein bisschen gelernt, mich auf die richtigen Leute so ein bisschen zu beziehen.
Also bist du mainly im Designprozess beteiligt?
Es ist ein kollektives Thema. Okay. Es ist ein komplett kollektives Thema.
Ja, aber du machst schon das Lied.
Ich mache so ein bisschen Supervising. Ja, aber genau. Also, aber wir haben bis jetzt die letzten 2 Jahre einen Grafiker bei uns sitzen gehabt, der mit dem ich dann viel Sparring gemacht habe. Mhm. Wir machen jetzt auch mit einer Frau aus Frankfurt, die ist Trendforscherin, okay. Machen wir viel. Und das Witzige ist, wir machen uns alle unsere Gedanken und hören auf unser Bauchgefühl und beobachten viel.
Aber die kamen auch über den Bekanntenkreis und Hatte Bock auf Homeboy.
Genau, ja, also, voll.
Wir geben jetzt nicht in der FAZ eine Anzeige auf.
Nee, die hatte sich, genau, die hatte sich auch über ja, die Connections irgendwie gemeldet und die hat irgendwie so ein bisschen verifiziert, was wir uns auch schon überlegt hatten. Mhm. Und dann geht es einfach darum, welche Farben wollen wir sehen, welche Schnitte sind jetzt irgendwie in den Kinderschuhen, die wir mitgestalten können. Und dann ist das erstmal viel Bilder angucken, viel besprechen, viel Bauchgefühl.
Aber es ist halt auch so, dass du halt sagst, ja, das finde ich jetzt total scheiße, das müssen wir beim nächsten Mal anders machen.
Also ja, dadurch, deswegen sage ich
dass
so.
Dass wir halt die Sachen anziehen, also ja. Jetzt natürlich jetzt mehr als ich, weil diese Boxy-Fits, in denen sehe ich, also wenn ich so ein T-Shirt zum Boxy, das seht ihr alle geil aus, wenn ich das anziehe, sehe ich aus wie ein... Also die Hosen ja, aber ja. Schwierig. Also er zieht's an, ich habe früher auch nur Homeboy-Klamotten angehabt, alles, nie was anderes angehabt. Und dann kommt er und das finde ich halt dann auch wieder als Vater ganz interessant, weil es mir früher genauso ging und dann sagt er, boah, das kann ich nicht mehr sehen. Es geht nicht mehr, müssen wir anders machen. Wieso haben wir das überhaupt gemacht? Und wenn du da drinnen lebst, lebst du es schneller.
Ja, klar.
Und dann kommen die halt während des Jahres halt immer die Ideen, ja. Da
ja, man, wir sammeln.
Machst ein Foto, schnippelst irgendwas aus, kribbelst was auf.
Kann ich mir das so, ihr macht ein Pinterest-Moodboard und...
Ja, quasi. Ja? Also ja, nur, dass wir das Pinterest-Moodboard nicht auf Pinterest speichern, ja. Sondern bei uns lokal und dann teilen wir. Wir machen halt jeder seine eigene Präsentation, dann zeigt jeder seine Präsentation, was er sich vorstellt und dann gibt's immer große Schnittmengen und dann arbeiten wir so den Konsens raus. So, das ist, und dann fliege ich in die Türkei, so wie jetzt letzte Woche, und dann verbinde ich zweierlei, sag auf der einen Seite, frage ich, was möglich ist zu machen. Ne, frag, ey, wir planen das und das, könnt ihr das machen, könnt ihr das mustern? Und auf der anderen Seite schaue ich mir die aktuelle Kollektion in der Produktion an. Was jetzt unfortunately mit einem Schneechaos in Istanbul nicht so einfach war.
Damn.
Aber okay. das ist so der Prozess und dann geht's in die erste Musterrunde. Also dann werden technische Zeichnungen werden gemacht, die ganzen Maße der Graphics werden bestimmt und dann geht's in die Musterrunde Nummer 1, 2, 3. Dann hast du
Stoffe auswählen, Knöpfe, lauter so.
Ja, Wahnsinn. Wir machen jetzt Hemden. Wir machen für nächstes Jahr Hemden. Und wir haben immer mal Hemden gemacht, aber ich will so Herrenhemden, aber im Homeboy-Style. Ich habe gestern mit jemandem, ja, ich glaube, die werden auch geil, der cool. Fit wird auch cool, glaube ich. Und ich habe gestern aber mit jemandem telefoniert, der halt so ein Guru da drin ist. Aha. Also der sourced uns auch da die ganzen Produktionen und so. Und ich habe mir so viele Notizen gemacht zu Details, die der haben wollte. Ja. Und so, das ist schon immer spannend.
Ja, vor allem ist es halt auch meistens immer zu viel. Also es ist nie so, dass wir 80% Arbeit haben und haben 20% irgendwie Recreation, sondern es ist immer volle Granate viel Arbeit. Also ich meine, ich bin jetzt 65 und schreie 100-mal die Woche, was für eine Kacke. Ich könnte als Rentner mit dem Fahrrad durch den Wald fahren. Ja, wobei die es machen, alle sagen, das wäre Kacke. Und ich ja auch da so viel Spaß habe. Aber wir sind immer im gelben Bereich. Also und machen halt extrem viel gleichzeitig. Und da kommt halt bei ihm das Marketing, die Kollektion und der ganze, alles zusammen.
Ja, deswegen dann zu die Beantwortung der Frage, wie so eine Arbeitswoche aussieht. Ne? Manchmal sitze ich von morgens bis abends in meinem Büro und wälze E-Mails oder irgendwelche Excel-Listen. Das machst du auch sowieso all year long. Zum Glück muss ich das nicht machen. Und manchmal lese ich eine Woche irgendwie nur ganz spärlich E-Mails und bin die ganze Zeit zwischen den Büros unterwegs, bin draußen und bin, es ist sehr, ist aktiver. Und ich freue mich immer, wenn ich von der einen Phase in die nächste komme und so. Es ist, ja.
Wie würdet ihr sagen, hat sich so ein, also jetzt zum Beispiel auch an dich irgendwie, hat sich so ein Designprozess verändert? Ich meine, du hast es quasi von Anfang bis jetzt alles mitbekommen. Wie hat sich das so in den Jahren verändert? Wo holt man sich die Trends her? Wie bist du früher an deine Ideen gekommen? Wie lief das? Und jetzt auch im Vergleich zum, wie es der Julian heute quasi umsetzt und wie er heute an die ganze Designsache rangeht?
Ja, bei mir ging es halt mit diesem Surf-Kram los dann irgendwie, ja. Und ich habe mir dann irgendwie, weiß gar nicht wo, auf dem Flughafen in Frankfurt dann immer so halt so Wellenrandmagazine gekauft. Und irgendwann ging es, mein erstes Snowboard hatte ich 1981. Ein Burton-Snowboard mit einer Holzunterfläche. Also da war noch nicht mal ein Pitex-Belag irgendwie, was drunter und keine Kanten. Und dann habe ich mir halt auch immer ein Snowboard-Magazin, da gab es dann so die ersten, geholt und habe das alles gefeiert ohne Ende und das aufgesaugt. Und dann siehst du viel. dann bin ich halt damals viel rumgekommen. Da siehst du auch noch mehr, siehst du auch viele schräge Typen und dann viele Amis. Ja. Und dann kriegst du schon Ideen. Und beim Klettern war es halt so, da gab es dann halt auch schräge Vögel und Ideen. Und so kam dann halt dieses erste Ding, ich mach mal T-Shirts. Ja. Mhm. Und dann rutschst du in der Zeit, mit der Zeit, und siehst, da poppt hier was hoch und da was hoch, dann kommt die Musikrichtung. Die hatten ja damals noch diesen ganzen Skatepunk. Ja. Ja. Und auf einmal zieht sich so, wie wenn du so ein Hochhaus baust, im Zeitraffer siehst du dann, wie das wächst. Ja. Und zum Schluss kommt noch einer, macht das Fenster rein und das Dach drauf und dann ist es fertig. Und in dieser Welt entwickelst du dich dann und guckst halt immer auf Design. Mhm. Und dann hast du schon immer genug Input über das Jahr, dass da eine Kollektion über rauskommen soll.
Ja, ich glaube, ohne in den 90ern aktiv in diesem Geschehen, ich bin 92er Jahrgang, ich habe offensichtlich in den 90ern mit Kreide auf der Straße gemalt, aber ich glaube, jedes Zeitalter, jede Dekade hat so seine Vor- und Nachteile. Ne? In den 90ern konntet ihr halt einen Blick über den Teich nach Amerika werfen, habt gesehen, okay, was geht da gerade ab, und da hat der, in Anführungszeichen, oder Ende der 80er war das ja noch, der spießige Deutsche noch lange nichts von gewusst. Ne? Da war ja, die Inspirationsquelle war naheliegender.
Bei mir ging es ja Ende der 70er schon los.
Ja, und da konnte man, glaube ich, einfacher in Anführungszeichen etwas machen, was anders, was Neues, was modern ist. Auf der anderen Seite war es natürlich auch schwieriger, glaube ich, für euch etwas zu machen, was es vorher nicht gab, weil die Leute noch konservativer waren und man direkt als Wahnsinniger bezeichnet wurde. Heute ist es ein bisschen
anders. Woran man sich gewöhnt?
Ja, aber heute ist es genau andersrum. Heute ist die Welt, egal wo du bist, die Kids sehen überall gleich aus. Also wenn ich jetzt nach Amerika rüber gucke, dann sehe ich da nichts anderes, als ich hier in Frankfurt sehe.
Das ist das Problem, ja.
Oder also die Inspirationsquellen sind irgendwie schwieriger geworden, beziehungsweise ist es einfach schwieriger, auch dadurch, dass sich alle die ganze Zeit gegenseitig zuschauen und viel schneller adaptieren, ist dann auch die Mode schneller geworden, ne? Weil es will ja irgendeiner, will immer anders aussehen als die anderen, aber das ist super schwierig, wenn du anders aussiehst, etwas in Instagram hochlädst und sofort quasi diesen Trend lostrittst und super viele den annehmen. Auf der anderen Seite kannst du halt inzwischen mehr oder weniger machen, was du willst, und die Gesellschaft ist offen dafür, dass du auch mal was Verrücktes machst, obwohl wir da auch, als wir angefangen haben,
das ist das Problem, echt was,
drunter
was,
gelitten
was,
haben.
Wo, unter der, wo wir jetzt drunter leiden, ist im Grunde genommen, dass es halt so viele Vertikale wie Sarah, Zara, Bershka, H&M und sowas gibt. Und da hocken ja halt sehr, sehr viele mehr Menschen als bei uns im Büro, und die sind ja auch nicht alle dämlich.
Die können auch auf Pinterest.
Die gucken alle da. Sehr, sehr viel mehr Leute und sind sauschnell, weil die einfach tausende von eigenen Läden haben. Und die probieren dann mal einen Trend aus. Mhm. Ja, da wird dann mal eine Baggy ausprobiert. Die Zara Baggy. Oh, das sage ich hier besser nicht offiziell.
Doch, sag's. Gerne.
Die Bershka Baggy, die sieht genauso aus wie unsere Monster. Und dann probieren die halt mal, weiß ich nicht, 5000 Hosen, schicken die in die Läden, gucken, was passiert. Am nächsten Tag wissen die das, dann wird nachgeschossen. Und bis der deutsche Händler geschnallt hat, was passiert, da sind die schon am Horizont verschwunden. Das macht alles schwierig. Aber ganz lustig, als ihr uns eingeladen habt, da habe ich mal reingeguckt bei euch und habe direkt gesehen, dass ihr auch den Bomber hier hattet, ne? Den Helge. Und habe da mal kurz reingehört und da sagte er auch damals, ja, wir hatten ja nichts. Ja? Und dann gab es auf einmal Computer. Und ich weiß noch, als wir die ersten Designs gemacht haben, also logischerweise hast du damals gemalt mit einem Filzstift dann. Und dann musstest du Filme machen von den Dingern für die verschiedenen Siebdruckfarben. Also das war der Irrsinn. Und dann weiß ich noch, wir hatten einen Fotokopierer, einen großen. Auf einmal gab es Fotokopierer. Sensation. So ein Ding konnte man sich dann auch irgendwann mal leisten. Und dann haben wir halt mit der Schreibmaschine Homeboy geschrieben. Zettel raus, vergrößert. Die Vergrößerung vergrößert, die Vergrößerung vergrößert, 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 vergrößert. Und dann ist ja die Farbe irgendwann mal weg. Es war dann alles so ein Graumatsch. Ja? Und dann musstest du immer wieder mit dem Filzstift das alles nachmalen und wieder vergrößert. Und dann sind so Sachen dabei rausgekommen.
Ja, so ein
mit diesem aufgebrochenen Design. Ja. Ja, das ist alles Xerox, Fotokopierer. Und ich weiß noch, der Holger, der seit 1989 mit mir zusammenarbeitet.
Der auch immer noch dabei, ist. Letzte Woche immer noch mit mir in Istanbul und ich habe danach bei dem auf der Couch gepennt. Also
der hier auch im Techno-Club zu Hause war, ja, und die ganzen Jungs kennt und der auch mit allen noch befreundet ist. Der hat dann auf einmal genervt und hat gemeint, er bräuchte jetzt einen Mac.
Klar.
Und ich, was, ein Mac? Was kostet der? Ich bin fast verrückt geworden. Nee. So, und dann musste aber dieser Mac her.
Noch 150 Mark.
Da musste dieser Mac her. Und dann gab es so diese ersten rudimentären Designprogramme. Da hast du dann irgendwie geschrieben Homeboy. Und mit irgendeiner Tastenkombination konntest du eine Linie drumherum ziehen. Und um die Linie eine Linie und noch eine Linie und noch eine Linie. Und die konntest du dann einfärben. Und dann kam dann irgendwas raus, wo wir gesagt haben, ach du Scheiße, wie geht das?
Geil.
Mega geil. Und in der neuen Kollektion, die ihr gerade macht, auf der Chart, die du gestern geschickt hast, ist nämlich ein H und ein B mit zwei Punkten vorne und hinten. Und das haben wir genauso gemacht. Und das habe ich auf eBay irgendwo gesehen, habe es abfotografiert mit einem Screenshot, habe ihm es geschickt. Dann hat er es nachgebaut und das ist jetzt wieder eine Kollektion drin. Und deshalb habe ich es denen auch nochmal letzte Woche oder vorletzte Woche erklärt. Das ist halt so, weil wir damals so begeistert waren, was ein Mac kann, ja. Also wenn du jetzt siehst, was heute alles machbar ist oder du sagst der KI, hier, mach mir mal das. Das ist schon wild und in diesem wilden Leben sich zurechtzufinden im Designprozess für eine Klamottenmarke ist extrem schwierig.
Ja. Innovativ zu bleiben ist nicht so,
deshalb,
nicht
so einfach. Aber wir haben halt dann so viel Heritage, also weil er sagt, jeder macht einen Designvorschlag. Meine Dinger sind dann halt immer rückwärts gewandt. Mhm. Wo er dann sagt, ey, ist ja, das ist unmöglich. Und er bringt dann halt irgendwas, das ist so vorwärts geworden, dass ich sage, hey, das geht doch gar nicht. Und dann wird immer irgendwie was zusammengeknetet und letztendlich entscheidet halt immer der Julian, was halt in die Kollektion kommt.
Ja, ist in dem. Ja,
aber eigentlich macht er alles. Und ich sitze am Rechner, ärgere mich über Listen, ärgere mich über blöde Mails, kümmere mich um den Vertrieb und mach halt den ganzen Organisationsmüll. Ja, also. Von daher gesehen, he's the man.
Cool. Dann kommen wir jetzt zum einem nächsten Thema, was ich mir so überlegt habe, weil es ist ja, wir leben in einer Welt, in der jeder irgendwie individuell sich anziehen möchte und jeder sich dann seine Streetwear-Marke und den ein oder anderen Pop, der gerade mal kommt und geht. Und wir haben von Pegador, Peso, wir haben so viele Marken mittlerweile. Was ist eure Ansicht, also ich will jetzt nicht, dass ihr irgendwie eine Marke besonders hervorhebt oder eine Marke hatet oder sowas. Ich will einfach nur wissen, von einer Marke, die es schon seit den 80ern gibt, wie ist euer Blick auf die aktuelle Modewelt der Jugend? Weil ich meine...
Naja, es verändert sich nicht viel. Die 90er waren inspiriert von den 70ern und die 10er-Jahre jetzt waren inspiriert von den 90ern. Und jetzt kommen wir langsam in, oder sind schon in der Zeit, die inspiriert ist von den Nullerjahren. Mhm. Ja, also, und was ich aber spannend finde, ist, dass die Inspiration ist das eine, aber die Umsetzung und die Interpretation ist das andere. Die 90er sahen ganz anders aus als die 70er, obwohl ursprünglich die Silhouetten daherkamen. Und dieser 90er und Y2K-Trend sieht auch anders aus jetzt, als er es damals tat. Ja. Und das ist auch so ein bisschen, was unser Vorteil ist, ist, dass wir halt immer authentisch kommunizieren können, was damals war und so aussehen können wie damals und uns aber trotzdem so ein bisschen innovativ noch zeigen können und damit immer authentisch sind, während eine Marke wie Peso oder sowas am Ende des Tages ist es alles so ein Menschenhype. Ich meine, ob du jetzt der Typ von Peso, Justin
genau.
Der hat einfach sau viele Follower. Der hat was, ich respektiere das mega krass, also wirklich super doll. Der hat halt aber super, super viele Fans mitgenommen. Der kam aus dieser Szene, der ist bekannt geworden dadurch, dass er eben Fits gewertet hat und hat dann diese Community genutzt, um seine eigenen Sachen zu machen. Ne? Das ist, by the way, einer von Millionen, der es geschafft hat. Es gibt einfach so viele Leute, die es heute machen wollen und das klappt nicht. Und diese Entwicklung, und der bedient sich natürlich aus denselben Grundlagen, wie wir es tun, nur dass es unsere sind.
Ja, und, spannend eigentlich.
Ja, und wir deswegen was das angeht, etwas relaxter an die Sache rangehen können, weil wir sagen können so, ey, guck mal, dieses ganze Baggy-Thema, deswegen steht bei uns hinten, ist reingesteckt in die Hose, die Original Baggy Pant. Das haben wir in Anführungszeichen Homeboy damals erfunden und jetzt bedienen sich daran alle, aber wir können diesen OG-Part gehen und sagen, geht diese ganzen Trends und Hypes mit, sei es LeFaster Young, sei es Pegador und den ganzen Kram, das sind alles so Shooting Stars, die aber halt super schnell wieder verschwinden und wir können uns halt auf eine solide Basis, auf eine Heritage beziehen und können deswegen etwas mehr durchatmen und werden vielleicht niemals, oder andersrum, ich hoffe, dass wir niemals so einen Hype erleben, wie zum Beispiel LeFaster Young oder jetzt hier in Frankfurt 6pm, weil die Leute einfach zu schnell gelangweilt sind und wie hat mal einer zu dir gesagt, alle wollen den König fallen sehen. Und wir spielen einfach solide und authentisch eine etwas entspanntere Rolle, die einfach nie dafür sorgt, dass wir groß verbrennen und die einfach vielleicht den Leuten sogar ein bisschen das Gefühl gibt, zu entschleunigen. So, weil wir auch immer, wenn wir Kollektionen machen, dann werden auch Stimmen laut, die sagen, ja, aber guck mal, was die machen. Das müssen wir jetzt auch machen. Guck mal, wie krass das ist. Und meine Antwort ist immer so, ey, ich beobachte das und ich finde es super spannend und ich gucke mir das gerne an und vielleicht können wir uns auch kleine Pigmente da rausziehen und uns auch inspirieren lassen. Aber lass die mal machen. Lass die mal spielen. Wir haben hier unsere klare Linie. Die ist die OG, Original Baggy Pant Linie und auf der können wir fahren. Immer so ein bisschen mit Blick nach rechts und links, aber wir müssen uns nicht ein Bein ausreißen und Gaga, also das ist ja teilweise, ist es ja dann schon auch
Mir fällt da gerade noch so ein Bild ein, weil du gerade sagst 6pm, da hatten die irgendwie so ein Aufmacherbild, da waren 5, 6, 7, 8 Menschen. Die hatten alle einen Sweater an und eine Jogginghose. Ja. Die eine in komplett gelb, der andere in komplett pink, der andere komplett hellblau. Und dann sagt auch jemand, ey, sowas brauchen wir auch unbedingt. Ich sage, fuck you, wir sind ja die Teletubbies. Also ich meine, so können wir nicht rumlaufen, das geht nicht. Ja. Und dann machen wir halt auch Sachen nicht, die mit Sicherheit gut verkäuflich werden, weil wir sagen, also der Julian ist ja mit Homeboy groß geworden, ne? Der hat es ja in der Muttermilch bekommen, wo wir dann beide sagen, hä, das sind wir nicht.
Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Aber am Ende des Tages ist Ashraf 6pm. Mhm. Ne? Und das ist gerade trendy. Und vielleicht ist in 20 Jahren.
Der hat auch einen pinkfarbenen Ferrari, glaube ich.
Ja, also aber das ist auch der Grund, warum. Und deswegen habe ich auch einen Respekt vor einem Justin, vor einem Ashraf, vor einem Lolo. Die leben, die machen genau das, was sie sind. Und dasselbe machen wir auch. Wenn einer aus unseren Reihen ruft, wir brauchen jetzt hellblaue Jogginganzüge, dann sage ich, Bro, hast du irgendeinen von uns schon mal mit einem hellblauen Jogginganzug ins Office kommen sehen? So, nee, Mann. So, das machen wir nicht, weil Ashraf macht halt auch keine, okay, der macht jetzt auch Skatepants, aber weißt, es ist so ein bisschen, die sind authentisch.
Zara macht auch Skatepants.
Ja gut, bei denen
also von daher gesehen,
ist es, aber das ist, glaube ich, halt keine Hosen, Kultur. Das
dann
ist,
sehen alle Hosen von denen alle gleich aus.
Ja.
Die haben eine Tasche ohne Stickerei und wenn du die Hosen siehst, du kannst 15, 20 Hosen von verschiedenen Streetwear-Marken nebeneinander legen, die sehen alle gleich aus. Alle. Und wir haben halt eine auffälligere Backpocket mit dem X von Xtra, von Extra Baggy. Mhm. So kam dieses X damals zustande. Und das ziehen wir genau wie in den 90er Jahren durch. Und da können halt auch viele sagen, boah, das mit dem X ist mir zu doof. Ich will so eine Zara Backpocket haben. Dann soll er halt die kaufen. Aber die Marke, die nicht für ein eigenes Design steht bei einer Jeans, für was brauche ich die?
Ich glaub,
da kann ich für 39 Euro auch zum Zara gehen. Ja,
voll. Also ich
muss der Levi's hat ja auch so eine komische Schwinge und ein rotes Fähnchen. Man, der hat es natürlich erfunden. Wir machen auch das nach, muss man ja auch zugestehen.
Ja, Neuinterpretation und Inspiration ist ja ein wichtiges Thema. Deswegen sage ich auch, ich laufe nicht mit Scheuklappen durch die Welt und sage mir alles egal, was sie machen, sondern ganz im Gegenteil, ich beobachte das mit Spannung und ich garantiere dir, wenn diese ganzen deutschen Streetwear-Labels so nicht gekommen wären, dann hätten wir vielleicht auch eine Facette von Homeboy nicht kennengelernt. Weißt du? Also es irgendwie lebt es ja immer voneinander ein Stück weit. Mhm.
Und ich muss auch sagen, ich war letztens mit dieser orangenen Korthose draußen. Und es ist ja verrückt, wenn man damit in Frankfurt rumläuft, man merkt gar nicht, Also wenn man so normal mit einer Hose durch Frankfurt läuft, merkt man gar nicht, wie gleich alle Hosen aussehen. Und wenn man dann diese orangene Hose anhat, das ist so crazy, wie einen die Leute angucken, weil man eine orangene Hose anhat.
Voll.
Das hätte ich gar nicht für möglich gehalten.
Voll. Und das ist auch für uns ein wichtiges Thema, weil links und rechts gucken ist das eine, aber Angst davor zu haben, abgehängt zu werden, ist das andere. Und das ist so eine gewisse Confidence, die es braucht, die mir mein Dad auch wirklich zwischen 2015 und 2020 beigebracht hat, weil wir mit diesem Baggy-Thema auf den Markt gekommen sind und 4-5 Jahre einfach für verrückt erklärt wurden. Mhm. Die Leute haben gelacht, die haben bei uns auf der Messe, hatten wir so einen Stand, wo nur Baggies gezeigt wurden.
In Berlin.
Und dann kam der Bürgermeister und hat dann so ein Foto gemacht, so nach dem Motto, ach, die sind ja lustig. Ja. So, und eine der größten deutschen Modeketten, mit denen wir eine Zeit lang zusammengearbeitet haben.
In den 90er, die Görkens-Gruppe.
Jetzt jüngst, mit denen wir zusammengearbeitet haben, die wirklich gemeint haben.
Stimmt, okay.
Ab einem gewissen Punkt, ey, wenn ihr Homies von uns wärt, das seid ihr irgendwie, dann würden wir euch raten, mit dem Scheiß aufzuhören. Kein Schwein bockt Baggy Pants, es wird auch nicht kommen. Und tut euch den Gefallen und geht einen anderen Weg. Und für mich war das so der erste.
Von Snipes?
und das war so der, war natürlich einer der ersten Touchpoints, die ich mit Mode hatte, ne, Homeboy. Mhm. Und warum sollte ich Snipes nicht glauben, wenn die fucking Snipes sind? Und dann war halt aber natürlich mein.
Die haben dich zur Seite genommen, haben gesagt, ihr müsst deinem Vater jetzt ein bisschen die Rückfahrt nach Frankfurt einreden, dass ihr das lasst. Er stürzt euch ins Verderben.
Ja, und da muss natürlich so ein.
Und dann sitzt er da und sagt.
Da ist die Erfahrung von Jürgen natürlich super, super hilfreich gewesen, um zu sagen: So, chill, wir fahren jetzt mal den Weg weiter.
Ja, verrückt. Verrückt. Ich habe hier doch.
Wir haben auch beide, glaube ich, 200.000 Mal während dieser Jahre uns gefragt, ob wir einen Dachschaden haben.
Ja, also, das war richtig tough.
Weil wir die Einzigen waren, die halt die Story, also auf der Messe haben.
Es gab noch ein schwedisches Brand, so, die ähnliche Jeans hatten. Und so, ansonsten gab es einfach weit und breit niemanden, der Baggy Pants gemacht hat. Und das muss man wirklich vor sich selber mal vertreten. Weil zu behaupten, dass alle anderen im Unrecht sind, das fällt einem bis zu einem, gewissen Grad, also ab einem gewissen Grad wirklich schwer.
Ja. So. Also auf der Messe in Berlin haben mich Leute, die sich noch aus den 90ern kannten, die haben mich zur Seite genommen und haben gesagt, Jürgen, wir kennen uns schon so viele Jahre, du bist auch mein Kumpel und so. Hör doch auf, über die Baggy zu reden. Die denken alle, du hast einen Dachschaden. Baggy wird nie kommen.
Ja, und da hat also, natürlich auch die Skate-Kultur uns extrem in den Arm genommen. Also andersrum, die Jungs, die das mit uns gestartet haben, die Skate-Kultur ist not easy to handle. Du musst da wirklich Vertrauen schaffen, Authentizität, und die sind zu oft ausgenommen worden, so Culture mäßig in den letzten 20, 30 Jahren. Aber trotzdem waren die so mit Vanja Bach, Daniel Ledermann, die Jungs, die gesagt haben, ja, Bro, Baggy, it is. Und dann sind wir über diese Skate-Nische eben, deswegen bis 2020, Lockdown, Individualsport, Skateboarding, Superboom. Und das war halt unser Sprungbrett.
Gibt es eine Marke, mit der ihr eine Collaboration machen würdet? Ich habe ein Piece von euch, wo vorne der fette Smiley drauf ist, wo hinten Happy Mann, Happy Homeboy?
Ah ja, die Smiley-Collab.
Genau.
Ja.
Gibt es da irgendwie noch was, wo ihr ein Auge drauf werft? Gibt es irgendeine kleine Marke, wo ihr sagt, boah, die machen krasses Zeug, oder irgendwas in die Richtung, wo man, oder fällt das komplett raus?
Nee, überhaupt nicht.
Also wenn ich antworten dürfte, würde ich sagen, wir machen nochmal eine Kollabo mit Puma, weil wir haben das ja schon mal gemacht. Ich hatte es euch vorhin gezeigt hier in dem Buch.
Ich habe heute sogar noch
einen. Ich habe ja mal mit meiner Firma den Clyde 2 Jahre exklusiv betrieben, beziehungsweise effektiv dann nur 1,5, weil der Zeitz, viele Grüße nach Südamerika oder wo er ist, Südafrika, dann in die Firma Puma kam und mich erstmal absolviert hat und allen Geschichtsbücher rausgeschrieben. Oh. Und damals hatten wir einfach auf ein Homeboy-Sweatshirt hinten diesen Clyde drauf gepinselt. Ich habe damals überhaupt niemanden gefragt bei Puma. Hat auch keinen interessiert, die haben mich da ziemlich machen lassen. Und es war erwiesenermaßen die erste Streetwear-Kollabo, die es gab.
Verrückt.
Und wenn, würde ich nochmal eine mit Puma machen. Rest, keine Ahnung. Das ist der Julian entscheidend.
Boah, mir fällt es schwer, so aus der kalten
Hose. Wir machen das auch eigentlich nicht so.
Eine Brand zu nennen, mit der ich jetzt irgendwie eine Collab machen wollen würde. Also ich finde es immer spannend, das, was auch Supreme so ein bisschen in die, in dieses ganze, in den Modebereich gebracht hat, diese zwei Spannungsfelder zu bedienen. So, wir haben letztes Jahr einen super spannenden Termin mit Karl Lagerfeld gehabt, mit dem wir gut sind. Und sowas fände ich irgendwie interessant. Alles andere,
nee. Ja, genau, die Karl Lagerfeld-Sache, da hätte ich auch Bock drauf. Aber nochmal, weil du gerade sagst, Supreme. Nach draußen kriegt der Kid nur mit, Supreme macht was mit North Face. Oder Supreme macht was mit Timberland. Oder Supreme macht was mit Vans. Der Witz ist aber, dass diese ganzen Marken einer scheiß Firma gehören. VF. Ein Milliardenkonzern, ja, die dann sagen, so, jetzt machen wir was hier zusammen. Und dann ruft halt der VF-Chef bei wie heißen die, Louis Vuitton an. Da wird da noch schnell was gemacht.
Ja.
Und das sind aber alles Milliarden-Companies, ja, wo einfach, wie beim Hasenzuchtverein, wo der Gelbe mit dem grünen Hasen neue Hasen in Lila macht, machen die das hier. Und die Kids fahren, glauben das natürlich.
Natürlich, ja klar.
Aber was passiert? North Face war vor ein paar Jahren, und das weiß ich ganz genau, weil ich in der Branche nämlich auch unterwegs bin und noch den letzten freien Importeur kannte, nämlich den Österreicher. Und der hat dann gejammert und sagte, ey, dieses ist total am Arsch, die Marke. Die haben nur noch schwarze Klamotten mit diesem weißen Ding da hinten drauf und wir verkaufen an Tourengeher und die sind alle ab 35. Der war total geflasht.
Aber don't hate the player, hate the game.
Don't hate the player, aber das ist um das Spiel zu erklären. Letztendlich können die sich damit auffrischen. Ja, und
wenn wir einen guten Kontakt zu Louis Vuitton hätten, würde ich auch mal fragen.
Ja, Louis Vuitton
also,
auch
weißt
cool,
du, lass die Chance
klar, 100%.
Nicht gehen. Aber
gut, ich sehe es aber aus einer anderen Brille, weil ich sehe es aus der, ich bin seit 100 Jahren im Markt ja, und gucke halt lieber, was hinter dem Vorhang passiert. Das interessiert mich mehr. Was sind die Auslöser? Klar, und dann bist du auf LinkedIn, dann liest du noch das und diese Zahlen und jenes und dann sehe ich das natürlich ein bisschen anders. Da muss ich mich auch entschuldigen mit meinem Alter. Aber wenn du selber als Kid bist, ja, also da
ich
hast du.
Ich bin 32. Also, aber das ist dieses
ja, aber wenn du jetzt sagst, ist ja scheißegal, Hauptsache, die machen sich gegenseitig cool, das kommt halt dabei raus. Ich finde es halt interessant, ja, wie man es steuern kann.
Absolut. Ja, verrückt. Ich würde das quasi.
Das weiß ich aber mehr auf Weltspiegelniveau.
Ich verstehe beide Herangehensweisen an die Sachen. Also, ich finde diese Sache mit Supreme macht jetzt, haut den Namen jetzt da drauf. Das hat früher, wo Supreme so angefangen hat, hat es eine ganz andere Wirkung gehabt, genau, als es heute hat.
Ja, voll.
Also, ich würde jetzt nicht mehr in einem Supreme-Piece hinterher gucken. Wenn ich mich mal 10 Jahre, 15 Jahre zurückversetze, hätte ich mir gedacht, Alter, der hat ein Supreme-Piece an, wo hat der das her, wie ist er da dran gekommen?
Ja, aber heute hat er es wahrscheinlich aus der Türkei.
Ja, zum einen das, aber halt, es hat eine ganz andere Wirkung, meiner Meinung nach. Wir nähern uns dem Ende. Mich würde noch interessieren, wie denkt ihr, entwickelt sich die Streetwear noch in den nächsten 10 Jahren? Wo geht's hin? Bleiben wir auf dem Baggy Pants, Baggy Boxy Fits? Bleiben wir da? Gehen wir zurück zu Skinny Jeans? Wo bewegen wir uns hin?
Also die nächsten 10 Jahre sind am Ende des Tages der entscheidende Maßstab. Früher oder später ist garantiert, läuft eine Generation wieder in Skinny Jeans rum. Ich glaube, dass die nächsten 10 Jahre die Veränderung in der Silhouette, dieser Boxy-Fit zum Beispiel, der hat sich ja auch in sich schon verändert. Ne?
Ja.
Als ich angefangen habe, Oversize-Klamotten zu tragen, war es mir auch wichtig, dass die lang sind.
Inzwischen
ist es mir super wichtig, dass die sehr kurz sind. Und dadurch kannst du viel breiter werden. Und ähnlich mit den Baggies. Ne? Als wir angefangen haben, Baggies zu machen, habe ich alte Modelle aus den 90ern angehabt und habe gemeint, no fucking way, das ist super weird, weil die sind super gerade, die Schuhe sind darunter verschwunden.
Ja.
Und dann haben wir die halt so ein bisschen angepasst an das, was denkbar war.
Mit einem Änderungsschneider.
Aus Heusenstamm.
Die türkische Änderungsschneiderei.
Das ist doch eine geile Story.
Da hat er die ganzen Schnitte gemacht.
Ja, krass. Das habe ich ihm, by the way, vor einem halben Jahr habe ich ihm das gesteckt, weil ich mal da
Oder weißt du, du bist eigentlich der Erfinder von der neuen Homeboy-Hose.
Sparringpartner Number One.
Das ist eigentlich noch eine coole Geschichte, weil wir hatten noch ein paar alte Baggies und ein paar hatte ich auf eBay gekauft und dann hat er die angezogen und hat gesagt,
Was habt ihr damals gemacht?
Das geht natürlich muss man auch dazu sagen, aus einer Skinny rauskommend. Ja. Ne? Also ich war die Generation, als ich ein Bewusstsein für meine eigene Mode entwickelt habe, konnte die Hose nicht eng genug sein. Ja. Also das war für mich, war das die Rebellion der Baggy, die es in den 90ern war.
Aber trotzdem hast du dann eine von meinen uralten Levi's, die ich mal zum Streichen anhatte, hast du dann angezogen.
Boah, die habe ich so tot gerochen.
Und dann hat er gesagt, und hat die sich hier bei dem Änderungsschneider bei uns um die Ecke umnähen lassen. Und dann haben alle seine Freunde gesagt, hat er damals im Blended Sports hier in Frankfurt gearbeitet, fuck, wie siehst du aus? Mhm. Und immer wenn die sich dran gewöhnt haben, hat er sich eine neue Hose geholt, eine größere, hat die sich wieder umnähen lassen und das ganze Spiel hat so ein Dreivierteljahr ging das. Ja, und auf einmal kam er bei uns zu Hause rein und dann habe ich gesagt, boah, ich habe Gänsehaut, ich war, als wäre es gestern gewesen. Ich hatte Gänsehaut und habe gesagt, diese Hose schicken wir jetzt zu unseren Türken.
Das ist der Look.
Und diese Hose kam genau raus.
Krass. Und mit Dandy Diary Collab, by the way. Das war unsere erste Collab mit Dandy Diary. Haben wir hier in Frankfurt in der Pik Dame mit Stripperinnen und es war
richtig Frankfurt.
Es war geisteskrank.
2017 war das.
Ja, das war mega geil. Es war echt witzig. Aber deswegen meine
ich, die moderne Baggy, die es draußen überall zu kaufen gibt, hat er in Häusenstamm im Änderungsschneider zusammengefrickelt.
Ja, aber auch da wieder gab, ne, die es zu kaufen gab, weil seitdem hat sich unsere Baggy auch wieder verändert. Und wir sind jetzt näher an den 90ern, als wir es an dem Modell waren, das ich 2017 mir überlegt hatte. Und deswegen meine ich, die nächsten 10 Jahre wird sich diese Silhouette in verschiedenen Richtungen ein bisschen hin und her bewegen. Mhm. Aber im Großen und Ganzen wird der Kern der bleiben, der er jetzt ist.
Ja, vielleicht sollten wir öfter so Dinge machen, weil wir werden jetzt jetzt reden wir mal eine Stunde darüber.
Jetzt
werden
wir wieder
Sachen überhaupt klar.
Das ist Therapie-Session hier gerade, Leute.
Ja, beide fangen noch an zu weinen gleich.
Ja.
Dann sind wir jetzt bei den Trends durch. Ihr könnt euch jetzt eine von zwei Fragen aussuchen. Wollt ihr die Nummer 1 oder wollt ihr die Nummer 2?
Aber hören wir die Fragen erst oder müssen wir uns einfach
ein bisschen würfeln? Nee, ihr müsst euch einfach jetzt, die Fragen haben ähnlichen Vibe. Das ist so ein bisschen kreativeres Denken. Ihr könnt sagen 1 oder 2.
Immer die 1.
Ich würde sagen, Alter,
die 1 wäre, stellt euch vor, ihr könntet eine Hip-Hop-Kollektion mit eine Homeboy-Kollektion mit einer Hip-Hop-Legende machen. Tot oder lebendig? Wen würdet ihr nehmen?
Also ich habe jetzt zwei im Kopf. Die einen leben, die anderen leben nicht mehr. Oder andere lebt nicht mehr. Der dahingesiecht ist der Old Dirty Bastard, der früher auch Homeboy-Klamotten anhatte. Wu-Tang Clan hatten unsere Klamotten an. Und die anderen Jungs waren Cypress Hill.
Okay.
Boah, das ist ein tough one.
Dann kriegst du die zweite Frage. Ja. Ich glaube, die ist sogar noch cooler. wenn Frankfurt einen eigenen Streetwear-Style hätte, wie würde der aussehen?
Leider Gottes ein bisschen Roadman-Style. Also Frankfurt, ich meine, wir vereinen so viele Dinge. Man darf auch nicht außen vor lassen, dass das Bankenviertel auch einen großen Einfluss hat. Also eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, so das, woran wir gerade arbeiten, das Herrenhemd mit einem geilen Fit, einer geilen Veredelung und
nur der obere Kragen zu und das Rest war dann wie bei so einem Chicano-Hemd.
Ja, genau.
Die wir mit dem Edelschneider gemacht haben vor ein paar Jahren.
Dazu aber ein Pusher, Pusherbag, also von Louis Vuitton und eine coole schwarze Baggy auf ein paar Nike Shocks.
Und vielleicht so eine Gucci-Kappe, aber komplett aus Plastik.
Ja.
In einem Stück gegossen.
Ja. Da würde ich mitgehen.
Sehr geil. Wenn ihr noch irgendwelche Worte an die Zuschauer, an die Zuhörer richten wollt, das ist eure Kamera. Ihr könnt einmal loswerden, was ihr wollt.
Ich grüße meine Mutter.
Ja, sehr gut. vielen Dank, dass wir hier sein durften. Es ist immer spannend, auch in so einem Format sich selber zu reflektieren, wie wir gerade schon festgestellt haben. Und ich höre auch gerne selber euren Podcast, generell Podcast. Und ich hoffe, dass die Leute es irgendwie spannend fanden, aus einer deutschen, in Deutschland entstandenen Brand einfach so ein bisschen die Story mitzubekommen, weil wir am Ende sehr, sehr von diesem globalen, von diesem ganzen globalen Ding und aus Amerika beeinflusst werden. Und wir sind ein Original aus Deutschland. Und ich glaube, die Story sollte vor allem in Deutschland erzählt werden. Und die Deutschen sollten mal anfangen, ein bisschen stolzer auf ihre eigenen kleinen Stories zu sein und nicht immer nur über den Teich zu gucken und zu sagen so, ey, ganz ehrlich, bevor ich dieses Ami-Brand kaufe, kaufe ich lieber irgendwas made in Germany und freue mich. Und es soll, da geht es mir nicht nur um Rasenmäher.
Und Autos.
Und Autos, ja.
Cool, vielen, vielen Dank. Das war Homeboy, das war nicht Homeboy, das war ein Podcast, Brudi. Ja, schönen Tag noch, ne? Tschüss.
Danke für die Einladung.
Ciao. Podcast.